NDR Blue Nachtclub Überpop
mit den Cordes. Moin, guten Tag, hello again. Heute geht es hier um den deutschen Schlager. Und wenn ich die Sache mit dem Schlager richtig verstanden habe, dann hat er zwar seine Riege flammender Liebhaber, aber naja, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es wahrscheinlich noch weitaus mehr Menschen, die ihm mit brennender Ablehnung gegenüberstehen. Ablehnung so heiß wie ein Vulkan, will ich meinen. Alles etwas zu flach und zu dümmlich, keine Ecken, keine Kanten, so in der Art geht das Klischee, oder? Ich würde sagen, das hat der deutsche Schlager nicht verdient. Er kann aufmüpfig sein, subversiv, visionär. Außerdem eignet er sich sehr gut als Fenster in die deutsche Kulturgeschichte. Der Autor Wolf Kampmann kennt sich damit aus. Mit dem spreche ich hier gleich. Aber vorher gibt's erstmal einen Schlager. Die Musik wollen wir heute auch hören. Der erste für heute ist sicher nicht der subversivste, auch nicht der aufmüpfigste oder visionärste aller Schlager. Aber er ist heute womöglich der schmissigste. Zum Reinkommen, das ist Howie.
Einsame Stunden und deine Welt war so leer. Doch diese einsamen Stunden, die gibt es heute nicht mehr. Du hast mich, ja nur mich, ich leb nur für dich. Du hast mich, ja nur mich, ich leb nur für dich. Enttäuscht von der Liebe, weil eine dir wehgetan. Doch das war gar keine Liebe. Wie fängt es jetzt für dich an? Du hast mich, ja nur mich, ich lebe nur für dich. Du hast mich, ja nur mich, ich lebe nur für dich. Oh yeah. Ich will auf Händen dich tragen, will jeden Weg mit dir gehen. Nie wieder sollst du mich fragen, wann wird die Welt für dich schön? Du hast mich, ja nur mich, ich lebe nur für dich. Oh, du hast mich, ja nur mich, ich lebe nur für dich. Du hast mich. Ja, nur mich, ich lebe für dich. Wow, du hast mich. Ja, nur mich, ich lebe nur für dich.
Oh. NDR Blue, Nachtclub über Pop. Wir sprechen heute über den Schlager. Und wenn ich sage wir, dann meine ich vor allen Dingen Wolf Kampmann, der hat ein Buch geschrieben, Zeig mir den Platz an der Sonne, eine deutsche Chronik in Schlagern. Moin, Wolf.
Guten Morgen.
Du kommst ja nun eigentlich aus dem Jazz- oder Jazz-Rock-Bereich. Warum denn jetzt ausgerechnet Schlager?
Ich komme im Wesentlichen aus mir selbst. Und als ich angefangen habe, Musik zu hören, war das erstmal Schlager. Mit 7 Jahren habe ich von Adamo Gute Reise, schöne Rose gehört und gedacht, okay, die 6 Jahre, die ich davor gelebt habe, die waren völlig umsonst. Und alles, was später kam, Jazz, Rock, Hip-Hop, elektronische Musik, Klassik, kam danach. Der Schlager war die Grundlage für alles gewesen. Und auch wenn ich das öffentlich niemals zugegeben hätte in bestimmten Jahrzehnten meines Lebens, war der Schlager auch immer da. Also auf Partys konnte ich permanent aus Schlagern sprichwortmäßig zitieren oder so. Zu fortgeschrittener Stunde hat man dann auch den einen oder anderen mal gemeinschaftlich gesungen. Und da war ich immer sehr textsicher gewesen. Und ich habe mich immer gefragt, warum darf ich das eine nicht mehr hören, wenn ich das andere höre oder so? Ja, warum muss ich da immer irgendwelche Mauern aufbauen oder so zwischen irgendwelchen Genre, die doch einfach nur Musik sind? Ich bin sowieso kein großer Freund von Genre, sondern ich habe links ein Ohr und rechts ein Ohr. Mit den beiden Ohren kann ich hören. Ich brauche nicht 100.000 unterschiedliche Genre für 2 Ohren und ein Hirn, das das alles verarbeitet. Insofern ist alles Musik und ein gutes Lied ist immer ein gutes Lied.
Das mit den Genres finde ich tatsächlich auch ganz interessant. Es ist ja am Ende nur eine kleine Hilfe, wenn man über irgendetwas spricht, in welche Richtung das denn so ungefähr geht. Aber wenn wir dieses Thema schon mal haben, was ist denn überhaupt Schlager, wenn wir über Schlager reden?
Wenn ich das in einem Satz sagen könnte oder in 2 Sätzen, dann hätte ich keine knapp 400 Seiten schreiben müssen, um mich diesem Thema anzunähern. Ob ich jemals auf den Punkt gekommen bin, weiß ich nicht. Wenn ich das historisch herleite, dann würde ich mal sagen, dass es deutschsprachige Popmusik vor der neuen deutschen Welle oder bis zur neuen deutschen Welle. Weil dann kam der Deutschpop und dann hat man auch dann durfte auch deutsches Pop oder Rock oder so sein. Aber bis dahin gab es eine ganz, ganz klare Trennung zwischen Schlager Deutsch und in den 70er Jahren Beat Englisch und alles andere, was sich so in der Popwelt irgendwie bewegte oder Chanson Französisch. So, das war nach Sprachen geteilt gewesen. Wenn man sich einige Schlager anhört aus den 60er Jahren, wie von Drafi Deutscher, Marmorstein und Eisenbricht. Das fängt mit einer E-Gitarre an und das ist nichts als eine E-Gitarre. Oder wenn man sich von Ricky Shane, Ich sprenge alle Ketten, anhört, dann ist das fast Hard Rock irgendwie, ja. Ist aber trotzdem unter Schlager subsumiert worden, weil es deutsch gesungen wurde. Und Deutsch war die Sprache des Schlagers und Englisch war eben nicht die Sprache des Schlagers. So einfach war das damals. Heutzutage kann man sich das nicht mehr ganz so leicht machen. Und von daher würde ich sagen, das ist ein Gefühl, das ist ein Code und jeder versteht unter Schlager was anderes, wie eben auch unter Jazz jeder was anderes versteht.
Also habe ich dich richtig verstanden, die Roland Kaisers, die Helene Fischers von heute sind nach deiner Definition denn irgendetwas anderes, irgendetwas Ausgebautes, aber nicht mehr der klassische Schlager, wie man ihn mal verstanden hat.
Schlager hat sich ja zu allen Zeiten verändert. Der Schlager der 20er Jahre war was anderes als der Schlager der 30er Jahre. In den 50er Jahren gab es andere Themen und andere Arrangements als davor. Ich würde einen riesengroßen Unterschied zwischen Helene Fischer und Roland Kaiser machen beispielsweise. Und das sind ja auch immer Fragen des Marketings, der Öffentlichkeitsarbeit und so. Die ganze Frage der Vermarktung spielt heute eine wesentlich größere Rolle, als das noch vor 50 Jahren der Fall gewesen ist. Klar, ich würde die beide sofort als Schlager subsumieren. Da hätte ich überhaupt kein Problem damit, wenn auch, wie gesagt, in völlig unterschiedliche Eckenstellen des Schlagers.
Du hast eben schon angesprochen, dass das für dich vor allen Dingen früher eine schwierige Sache war, zuzugeben, dass du den einen oder anderen Schlager dann doch ganz gerne magst, und hast aber auch gesagt, dass du in einigen geselligen Runden dann doch auch nochmal mit anderen Schlager gesungen hast, die möglicherweise ganz ähnliche Gefühle hatten dem Schlager gegenüber. Also man kannte es, wollte es nicht so richtig zugeben und hat dann in möglicherweise bierseligen Momenten doch mal einen Schlager angestimmt. Bei welchen Leuten hat der Schlager denn einen schlechten Ruf und warum überhaupt?
Ich glaube, je höher der Bildungsgrad ist, desto schlechter ist der Ruf des Schlagers. In dem Moment, in dem ich das sage, glaube ich, dass das nur teilweise stimmt. Weil es natürlich unzählige Subkulturen gibt, gerade in so einem großen Land wie Deutschland, in denen der Schlager auch unabhängig vom Bildungsstand nicht besonders angesagt ist. Aber der Schlager ist einfach da. Und es gibt kaum jemanden, speziell in meiner Generation, ich bin 62, der ohne Schlager aufgewachsen ist, denn das war die Musik, die normalerweise im Radio lief. Das hat man verinnerlicht, ob man das gemocht hat oder nicht. Diese Sachen sind einfach irgendwie ins Blut gegangen. Und viele dieser Lieder, die haben ja sehr eingängige Melodien, sehr eingängige Texte. Das wird man nicht mehr los. Das zuzugeben, wenn man in die Oper geht, wenn man ins Theater geht, wenn man James Joyce liest oder Günter Grass, steht auf einem völlig anderen Blatt. Ich habe jetzt aber die Erfahrung gemacht, seitdem dieses Buch draußen ist, rufen mich Leute an, von denen ich das niemals erwartet hätte, und singen mir ihre Lieblingsschlager vor. Ja, also dass man hat sich da in so ein Anti-Schlager-Kokon begeben in der sogenannten deutschen Hochkultur und das von sich gewiesen. Und vielleicht ist man jetzt ein bisschen mehr in der Lage, auch das zuzugeben. Nicht wegen meines Buches, sondern das Buch ist einfach in dem Moment erschienen, in dem Menschen auch dazu in der Lage sind, das zuzugeben. Aber das freut mich einfach ungemein zu erleben, dass ich da doch viel, viel mehr Verbündete habe, als ich das ursprünglich erwartet habe.
Ich habe mal ein Interview geführt mit Achim Petri. Das ist der Sohn von Wolfgang Petri. Wir kennen ihn mit den ganzen Freundschaftsbändern. Und mit dem habe ich ein bisschen darüber geredet, wie das denn eigentlich ist, so als Kind eines Schlagerstars zur Schule zu gehen. Und er sagte, ja, damals zur Schulzeit, kannst du dir denken, kam nicht so besonders gut an, dass Papa da gerade auch Schlagersänger war und ist dann gehänselt worden und wollte erstmal mit Schlager gar nichts zu tun haben. Und am Ende ist er halt selber dazu gekommen, Schlagersänger zu werden und quasi das weiter zu machen, was Vaters vorgemacht hat. Und Achim Petri hat zu dieser Frage mal gesagt, Liebe zum Schlager erfordere nach seiner Meinung eine gewisse Reife. Also, dass man ihn erst im Alter richtig wertschätzen könne, was so ein bisschen analog zu dem klingt, was du jetzt gerade zu deinen Anrufern sagtest. Meinst du, an der Sache könnte etwas dran sein?
Der Schlager ist ja immer er selbst und sein Gegenteil. Weder soziologisch, noch textlich, noch musikalisch hat DJ Ötzi irgendetwas mit Udo Jürgens gemein. Und trotzdem ist beides Schlager. Für Udo Jürgens könnte ich das gelten lassen, für DJ Ötzi niemals. Das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Und ich glaube, da ist es wichtig, wirklich den einzelnen Schlagerinterpreten oder die einzelne Schlagerinterpretin zu betrachten und das miteinander zu vergleichen als den Schlager insgesamt. Der Schlager ist ja keine Person, sondern der Schlager ist ein unglaublich breites Feld von 120 Jahren mittlerweile deutscher Kulturgeschichte. Und na klar, es gibt ganz wahnsinnig viele Schlager, die einen oder mehrere Subtexte haben. Und wenn man genauer hinhört und zwischen den Zeilen hört und dann die Texte vielleicht auch mal liest, merkt man, das geht eigentlich um was völlig anderes als um ein Liebeslied, das uns gerade da vorgegaukelt wird oder so. Da drunter steckt ganz viel. Merkt man zum Beispiel ganz speziell im Schlager des Nationalsozialismus. Ja, das sind dann teilweise völlig unverfängliche Lieder, glaubt man. Wenn man ein bisschen genauer hinhört, merkt man, dass da versteckt sehr viel Systemkritik drin war teilweise. Und man wundert sich, dass diese Sachen überhaupt durchgegangen sind. Ja, als Beispiel nehme ich Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da von Gustav Gründgens, der da zur Rebellion aufruft in diesem Lied. Dass dieses Lied nicht verboten wurde, ist mir bis heute ein absolutes großes Rätsel. Aber, und da gebe ich dann dem Achim Petri recht, ist mir erst aufgefallen, als ich mich genauer mit diesem Lied beschäftigt habe, obwohl ich das vorher bestimmt schon mindestens 100 Mal gehört habe. Aber das ist doch eigentlich mit allen Sachen der Fall. Je mehr man sich damit beschäftigt, je mehr Zeit man sich dafür nimmt, je reflektierter man auch mit Dingen umgeht, desto gelassener kann man damit umgehen und desto mehr Erfahrung sammelt man im Umgang mit der jeweiligen Sache.
Jetzt hast du hier Gustav Gründgens angesprochen. Lass uns doch mal eben hören, was das für ein Lied ist. Wir befinden uns im Jahr 1938, kein Jahr mehr entfernt vom deutschen Angriff auf Polen, und da kommt ein Film raus. Tanz auf dem Vulkan. In dem geht es um die französische Juli-Revolution von 1830. Nichtsdestotrotz, im nationalsozialistischen Deutschland war so ein Revoluzertum in Liedform eine echte Seltenheit.
Wenn die Bürger schlafen gehen in der Zipfelmütze und zu ihrem König flehen, dass er sie beschütze, ziehen wir festlich angetan hin zu den Tavernen. Schlendrian, Schlendrian unter den Laternen. Die Nacht ist nicht nicht allein zum Schlafen da. Die Nacht ist da das, was geschieht. Ein Schiff ist nicht nur für den Hafen da. Es muss hinaus, hinaus auf hohe See. Berauscht euch Freunde, trinkt und liebt und lacht und lebt den schönsten Augenblick. Die Nacht, die man in einem Rausch verbracht, bedeutet Seligkeit und Glück. Wenn der Morgen endlich graut, hinter Dunst in Scheiben und die Männer ohne Braut beieinander bleiben, schmieden sie im Flüsterton aus Gesprächen Bomben. Rebellion! Rebellion! In den Katakomben! Hält die Nacht! Ist nicht allein zum Schlafen! Die Nacht! Ist das, was geschehen? Ein Schild! Ist nicht für den Abend!
Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen, da Gustav Gründgens bei Überpop NDR Blue und bei mir noch immer Wolf Kampmann. Wolf, du hast geschrieben, der deutsche Schlager ist nicht besser als er ist, aber er ist definitiv besser als sein Ruf. Wenn wir jetzt mal versuchen wollen, diese kleine Ehrenrettung, die du eben schon angerissen hast, also wenn wir die versuchen mal weiterzuführen, was zeichnet denn einen Schlager aus, der besonders gut gelungen ist?
Was einen guten Schlager auszeichnet, ist für mich immer zunächst mal ein guter Text, eine einprägsame Melodie und beides verbunden durch ein gutes Arrangement. Wenn ich dann noch das Gefühl habe, es ist ein authentischer Künstler oder eine glaubwürdige Künstlerin, dann ist er umso besser. Was einen guten Text ausmacht, kann kontextgebunden sehr, sehr unterschiedlich sein. Wenn ich mir von Udo Jürgens Lieb Vaterland anhöre, dann ist das ein unglaublich guter Text, weil er sehr, sehr politisch ist und sich sehr viele Dinge zu sagen traut. Wenn ich mir von Chris Roberts Ich bin verliebt in die Liebe anhöre, könnte ich auf der einen Seite sagen, das ist ein völlig idiotischer Text, aber auf der anderen Seite finde ich diesen Text großartig. Ich muss den nur einmal hören, kann ihn bis ans Ende meines Lebens mitsingen. Und der ist so simpel, dass er funktioniert wie ein Volkslied. Und insofern finde ich, ist es auch ein guter Text, obwohl es kein tiefsinniger Text ist. Also ein guter Text muss nicht immer tiefsinnig sein. Ein tiefsinniger Text muss auch nicht immer gut sein. Manche Leute haben sich total verhoben, indem sie versucht haben, tiefsinnige Texte zu machen. Aber es kann beides sein. Es kann auch manchmal nur eins von beiden sein.
Ich finde das ja tatsächlich auch so, dass da, also vor allen Dingen im Schlager des 20. Jahrhunderts, sehr, sehr viel Kreativität war, die zum Teil überhaupt nicht wertgeschätzt wurde. Also ich glaube, das zählt eher schon so ein bisschen in die Schlagerverwandtschaft rein, so ein bisschen in den Rockbereich. Ich war immer einigermaßen ein Fan von Klaus Büchner. Und wenn ich mir dann so etwas angucke wie Presslufthammer Bernhard, allein auf so ein Thema zu kommen, finde ich schon ganz erstaunlich. Und dann Ratatazong, weg ist der Balkon, Dong, also gerade so diese lautmalerischen Sachen, wenn sie mal vorkommen. Und ich finde es immer ganz schade, dass so etwas nicht so richtig viel Wertschätzung erfährt, vor allen Dingen seitens der Intellektuellen. Und an dieser Stelle möchte ich tatsächlich noch was aufgreifen, was du eben gesagt hast. Du hast auch von Glaubwürdigkeit gesprochen. Und wenn ich mir vor dem Hintergrund so diese alte Adorno-Kritik anhöre, also Adorno und dessen Jünger, von wegen der Schlager sei reine Ware, es ist nichts Authentisches dran. Das fand ich immer ein bisschen kurios, als wenn mit anderen Musikrichtungen kein Geld verdient werden soll. Jetzt in eine Frage gegossen an dich, sind die Adornos zu harsch in ihrer Kritik, den Schlager so hervorzuheben?
Adorno hat manche Sachen großartig erklärt und andere nicht verstanden. Jazz und Schlager gehören beide dazu. Bei ihm umso verhängnisvoller, weil er den großen Fehler gemacht hat, auch speziell in den 20er und frühen 30er Jahren Schlager und Jazz zu verwechseln. Aber wir alle gehen ja, oder zumindest ein großer Teil der Gesellschaft geht ja sehr harsch mit dem Schlager um. Und ich brauche da gar nicht so an die Randbereiche wie Ulrich Roski zu gehen oder so, um großartige Texte zu finden. Die finde ich auch bei Gitte Henning. Das Interessante am Schlager ist ja, und ich glaube, das ist auch seine große Bedeutung in der Zeit bis, ich würde mal sagen, 1984 etwa, dass Schlager sehr, sehr viele Entwicklungen vorweggenommen hat. Ja, also Feminismus ist im Schlager aufgetaucht, als das eigentlich noch kein breites gesellschaftliches Thema war, über das man sich unterhalten hat. Dasselbe trifft auf Themen wie Gentrifizierung und Migration zu. Ja, wenn ich mir ein Lied anhöre wie Zwei kleine Italiener, dann denke ich erstmal im ersten Moment, wenn ich flüchtig hinhöre, ja, meine Güte, das handelt irgendwie von Neapel, wenn sie da singt, Mia Bella Napoli oder so, und das ist ein Urlaubslied irgendwie, wo zwei kleine Italiener am Strand spielen oder so. Letztendlich geht es um zwei italienische Gastarbeiter, die den Zug nach Neapel abfahren sehen und nicht mitfahren können. Und das hat man im Schlager ganz viel, eben diese Doppelbödigkeit irgendwie. Natürlich, es soll verkaufen, es soll die Leute catchen, es soll schnell Umsatz machen. Aber wenn man genau hinhört, hatten eben viele Texter, viele Komponisten und auch viele Interpreten viel mehr im Kopf und wollten auch Dinge verändern. Manuela ist ein sehr gutes Beispiel, die sehr viele gesellschaftliche Themen in ihren Schlagern angeführt hat. Oder Alexandra ist ein anderes sehr gutes Beispiel. Ja? Mein Freund der Baum von Alexandra ist meines Wissens weltweit das erste Lied, das überhaupt Kritik an unserem Umgang mit der Umwelt geübt hat. Mir ist kein anderes Lied bekannt, das das vorher gemacht hätte. Und ich habe gesucht. Gut möglich, dass es doch welche gibt, aber ich habe zumindest keins gefunden.
Ja, zumindest im Schlagerbereich. Also ich denke gerade an Tom Lehrer oder so etwas, aber das war ja eigentlich schon, das ging ja schon so ein bisschen in Satiren, in Sozialkritik und ein Stück, das heißt Pollution, was aber in meinen Augen so auf einer völlig anderen Schiene fährt. Ich finde, wir sollten zwischendrin jetzt auch mal ein Stück spielen. Und du hast ja jetzt gerade ein paar durchaus kritischere, fast schon progressivere Schlager erwähnt. Gibt es einen, den du an dieser Stelle besonders gerne hören würdest?
Ich denke, ein Lied, das man gar nicht oft genug spielen kann, auch in der heutigen Zeit, weil das immer noch so brennend aktuell ist, ist das von mir bereits erwähnte Lieb Vaterland von Udo Jürgens.
Dann gibt's das genau jetzt und wir hören uns gleich wieder.
Lieb Vaterland, du hast nach bösen Stunden aus dunkler Tiefe einen neuen Weg gefunden. Ich liebe dich, das heißt, ich hab dich gern, wie einen würdevollen, etwas müden alten Herrn. Ich kann dich nicht aus heißem Herzen lieben, zu viel bist du noch schuldig uns geblieben. Die Freiheit, die du allen gleich verhießen, die dürfen Auserwählte nur genießen. Lieb Vaterland, magst ruhig sein, die großen Zäune, Wald und Ufer ein. Und Kinder spielen am Straßenrand, lieb Vaterland. Lieb Vaterland, wofür soll ich dir danken? Für die Versicherungspaläste oder Banken? Und für Kasernen, für die teure Wehr?
wo tausend Schulen fehlen, tausend Lehrer und noch mehr. Konzerne dürfen maßlos sich entfalten. Im Dunkeln stehen die Schwachen und die Alten. Für Krankenhäuser fehlen dir Millionen. Doch unsere Spielcasinos scheinen sich zu lohnen. Lieb Vaterland, magst ruhig sein. Die Großen zäunen ihren Wohlstand ein. Die Armen warten mit leerer Hand. Lieb Vaterland. Lieb Vaterland, wofür soll ich dich preisen? Es kommt ein Tag, da zählt ein Mann zum alten Eisen. Wenn er noch schaffen will, du stellst ihn kalt. Doch für die Aufsichtsräte sind auch Greise nicht zu alt. Die alten Bärte rauschen wieder mächtig. Doch junge Bärte sind dir höchst verdächtig. Das alte Gestern wird mit Macht beschworen. Das neue Morgen, deine Jugend geht verloren. Vaterland, magst ruhig sein, doch schlafe nicht auf deinen Lorbeeren ein. Die Jugend wartet auf deine Hand, lieb Vaterland.
Nachtclub über Pop, NDR Blue. Wir sprechen hier immer noch über den Schlager, mit dabei Wolf Kampmann. Und eben gerade haben wir uns ein bisschen schon über Adorno unterhalten und über Kritik am Schlager, aber auch, was er denn eigentlich kann. Wolf Kampmann schreibt, Schlager verstehen heißt, die deutsche Geschichte der letzten 150 Jahre zu begreifen. Was genau habe ich mir darunter vorzustellen, Wolf?
Der Schlager ist ja so Ende des 19. Jahrhunderts aufgekommen und aus dem Wiener Lied entstanden. Und der Schlager hat sich nicht nur allen gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst, sondern hat bestimmte Gedanken auch vorweggenommen. Darüber hatten wir ja eben schon ein bisschen geredet. Und insofern ist es ganz interessant, ich habe das auch gerade im Auto neulich gemacht. Ich hatte eine längere Autofahrt, da waren zwei meiner Kinder drin gewesen und wir haben so eine chronologische Schlager-Playlist uns angehört, die ich so im Zusammenhang mit dem Buch erstellt habe. Und die haben plötzlich ganz viele Fragen angefangen zu stellen, ja, weil es da eben um ganz viele Dinge geht. Manchmal sind das halt wirklich große politische oder soziale Themen oder wirtschaftliche Themen. Manchmal sind das aber auch ganz einfache Fragen von Weltsicht. Wie haben die Leute zu einer bestimmten Zeit die Welt gesehen? Und da kann uns der Schlager sehr viel erzählen, weil die ganzen Schlager sind ja relativ leicht verständliche Zeitzeugen.
Ich fand vor diesem Hintergrund tatsächlich auch die Songs von Gunter Gabriel sehr interessant, von dem ich jetzt nicht weiß, dass er selber mal Truck gefahren ist oder auf dem Bau war, aber er hat eben diese Lieder gemacht, der, ich würde sagen, kleinen Arbeiter und des kleinen Mittelstands. Und ich hatte immer den Eindruck, er klingt dabei immer recht lebensnah. Also wenn ich mir sowas anhöre wie Hey Boss, ich brauche mehr Geld. Das sind einfache Alltagsstruggles. Er will eben ein bisschen mehr haben, um sich eben einen kleinen, bescheidenen Luxus zu leisten. In der Familie läuft alles nicht ganz so sauber. Warum ist Gabriel dieser Working Class Hero nicht abgenommen worden?
Das hat wieder ganz viel zu tun mit dieser Zweiteilung Schlager und Pop oder Schlager und Rock oder Schlager und Beat oder wie auch immer man das benennen will. Der Schlager ist halt in der Bundesrepublik mehr als in der DDR in so eine postfaschistische Ecke irgendwie geschoben worden. Alles, was deutsch gesungen wird, ist reaktionär und insofern hat man ihm das nicht abgekauft. In Amerika wäre der wahrscheinlich als Gewerkschaftssänger total gefeiert worden. Ich weiß nicht, ob Pete Seeger beispielsweise persönlich Baumwolle gepflückt hat. Trotzdem hat man ihm seine Lieder abgekauft. Das ist wirklich so eine deutsche Geschichte. Wie gehen wir um mit unserer eigenen Sprache? Welche Hemmungen haben wir, uns zu unserer eigenen Vergangenheit zu bekennen? Im Guten wie im Bösen eben auch. Da gibt es ja auch sehr viele Verdrängungsprozesse. Und Günter Gabriel war zweifellos, naja, Opfer wäre jetzt zu viel gesagt, weil dem ging es schon ganz gut, zumindest über große Zeiten seines Lebens. Aber der hätte sich definitiv einer größeren Wertschätzung erfreuen können, zumal er wirklich gute Texte geschrieben hat, also auch handwerklich gute Texte geschrieben hat. Nicht nur für sich selbst, sondern wenn man die Texte hört, die er für Juliane Werding geschrieben hat, die sind großartig. Wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Oder man muss das Leben eben nehmen, wie das Leben eben ist. Das sind fantastische Texte, die ja auch zu sprechen Sprichwörtern geworden sind.
Also wenn ich das eben fast schon zitierte, hey Boss, ich brauche mehr Geld, nehme, allein dieses Intro ist zumindest etwas sehr Seltenes. Mein Name ist Bruno Wolf und ich bin jeden Tag zur Arbeit gefahren oder so ähnlich. Ich bin da jetzt nicht so textsicher.
Also, ja, das macht er in anderen Liedern auch, ne? Also ich glaube, beim 30-Tonner Diesel macht er das auch. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass er das bei der Intercity-Linie Nummer 4 auch macht. Fantastisches Lied übrigens. Das kommt mir so oft irgendwie über die Schulter ins Ohr gekrochen, wenn ich in völlig anderen Gelegenheiten bin, weil es auch so ein unglaublicher Ohrwurm ist. Eben, worüber wir vorhin schon mal sprachen, guter Text, gute Melodie, gut arrangiert und glaubwürdig rübergebracht.
Dieses Glaubwürdige, da will ich noch mal ein bisschen mehr drauf einsteigen. Und parallel dazu, das, was du eben kurz angerissen hast, diesen Unterschied zwischen West- und Ostmusik. Wenn ich da im Bereich des im weitesten Sinne Schlagers denke, fällt mir vor allem jemand wie Angelika Mann ein. Die hat ein Stück Kutte und das ist, ich glaube, neudeutsch würde man sagen, vom Vibe her mit das Ehrlichste, was mir im weiteren Schlagerbereich überhaupt begegnet ist. Also das ist ein sehr ehrlicher Ton. Und ich glaube, bevor ich jetzt noch weiter drüber rede, hören wir uns das Stück kurz an. Angelika Mann und Kutte.
Ich muss euch von Kutte erzählen, denn mal muss das endlich raus. Ich lebe mit ihm nun schon fast 7 Jahre und ich halte das bald nicht mehr aus. Mein Kutte, das ist ein richtiger Mann, sieht gut aus und hat allerhand drauf. In seinem Job, da ist er ein Spezialist, aber leider auch im Suff. Angefangen hatte, soweit ich mich entsinn, durch Charlie, einen älteren Freund. Mit dem ging er durch dick und dünn. Oh Mann, was hab ich schon geheult. Schon auf dem Standesamt, da war er leichtbunt. Ich bin ja fast nicht mehr geworden. Ich habe trotzdem Ja gesagt und ihm die Treue geschworen. Noch heut verfolgt mich auf Schritt und Tritt. Doch die Liebe, die hat er kaputt gemacht, genau wie sich und mich mit. Dass andere Weiber scharf offen sind, obwohl sie wissen, was mit ihm ist, interessiert den ja nicht. Und der passt auch im Such keine andere an. Nee, das macht er nicht. Was soll ich nun machen? Eine Scheidung und so. Ihn sitzen lassen und dann. Ich weiß ganz genau, wenn der mich nicht mehr hat, dann tut er sich noch was an. Schon x-mal haben wir drüber gequatscht, da sieht er ja dann alles auch ein. Nun sagt er mir, er kann es nicht mehr lassen, eine Weile geht's gut, da dann muss es wieder sein. Dann lieg ich im Bett und ich schlafe nicht ein. Ich habe Angst, dass irgendwas passiert. Und horch in die Nacht, bis ne Taxi ihn bringt. Die Brieftasche weg und der Mantel beschmiert. Dann seh ich ihn aus und ich schlepp ins Bett. Und wenn er dann die Toilette nicht findet, steh ich wieder auf und dann führ ich ihn. Dann muss ich ihm helfen wie nem Kind. Dann schläft er 2 Stunden, dann muss er hoch. Ich staune bloß, wie der das schafft. Ein anderer, der wäre schon längst unterm Gras. Der nicht, der hat so viel Kraft. Dann zieht er den ganzen Arbeitstag durch. Ein Fehler von ihm wäre schlimm. Neulich, da sagt er, er fühlt sich nicht so mit Herz und Leber. Naja, er jammert nicht rum, da ist er zu stolz. Die Gründe, die sind ihm ja klar. Nun steh ich hier und ich mach meinen Kopf. Was fang ich mit dem Leben noch an? Die Liebe, die hat er kaputt gemacht. Trotzdem ist er mein Mann.
Ist das eigentlich noch ein Schlager oder schon was anderes? Angelika Mann, Kutte, Nachtclub über Pop, NDR Blue. Das war jetzt also im weitesten Sinne ein Ostschlager. Und wir haben über die einfachen Arbeiter im Schlager gesprochen, Alltag im Schlager. Wolf, würdest du sagen, es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen den Westschlagern und den Ostschlagern dieser Zeit?
Es gibt mehrere deutliche Unterschiede. Der eine Unterschied liegt in den Liedern selbst und der andere Unterschied liegt im Umgang mit diesen Liedern. Im Osten, also in der DDR, gab es nicht diese Trennung zwischen englischsprachiger Musik und deutschsprachiger Musik. Auch alle Rockbands oder wie man in den 60er Jahren sagte, Beatkapellen haben Deutsch gesungen. Insofern sind die ganzen Rockbands auch in den Schlagersendungen aufgetreten und die Schlagersänger sind in den Jugendprogrammen gespielt worden. Und der Vorbehalt gegenüber dem Schlager war weniger groß gewesen, als das in der Bundesrepublik der Fall gewesen ist. Wenn man sich anguckt, wer die Texte geschrieben hat, Gisela Steineckert beispielsweise oder Kurt Demmler, die haben Texte geschrieben sowohl für die Schlagersänger als auch für die Rockbands als auch für die politischen Singeklubs. Woran man sieht, dass das im Grunde genommen alles eine Szene war, die nicht so stark geteilt war wie im Westen. Wenn ich mich jetzt wirklich auf das engere Feld des Schlagers begebe, dann muss ich sagen, dass der Schlager im Westen in der Regel sich mehr getraut hat als der im Osten. Also zum Beispiel, wenn ich so ein Thema wie Emanzipation nehme, haben wir ja eben drüber geredet. Im Osten waren die Frauen viel emanzipierter, als sie das in der Bundesrepublik waren, schon von Gesetzes wegen. Das war ein Fund, mit dem der DDR-Schlager kulturpolitisch hätte wuchern können, hatte aber nicht. Warum? Darüber kann man nur spekulieren. Vielleicht, weil man Angst hatte, wenn man erstmal eine bestimmte Hürde nimmt, eine bestimmte Schwelle überschreitet, dass dann die ganze Schlagertexter-Szene nicht mehr kontrollierbar wäre. Insofern haben die natürlich auch alle im Osten mit der vorauseilenden Schere im Kopf Texte geschrieben und sehr, sehr viele Schlagertexte im Osten sind so viel harmloser, als es die Texte im Westen gewesen sind. Was wiederum nicht auf die Arrangements zutrifft. Viele Arrangements im Osten sind viel sorgfältiger als dann im Westen, als es dann immer elektronischer wurde und nicht mehr die Jazz-Big-Bands im Hintergrund gespielt haben.
Wenn du dir jetzt den Prozess des Schreibens deines Buches anguckst, also eben hast du mir schon erzählt, dass das jetzt schon wieder ein Jahr her ist. Wenn du das mal reflektierst, hat sich in deinem Verhältnis zum Schlager etwas geändert durch diesen Prozess?
Nein, in meinem Verhältnis zum Schlager hat sich durch das Schreiben des Buches überhaupt gar nichts geändert. Ich bin lediglich bestätigt worden in dem, was ich vorher schon gedacht hatte. Ich hatte ein bisschen Angst vor dem Schreiben des Buches, dass ich über 80 Seiten nicht hinauskomme. War dann sehr glücklich, als ich merkte, dass es doch immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr wurde und ich mich am Ende zügeln musste, um nicht 600 Seiten zu schreiben. Was sich geändert hat, ist, dass ich wahnsinnig viele ganz tolle Entdeckungen gemacht habe. Die Lieder, die ich vorher nicht kannte und mit denen ich mich dann plötzlich beschäftigen konnte. Und zu merken, dass diese Kultur des Schlagers im Grunde genommen viel reichhaltiger ist, als ich das geahnt hatte. Und dass ich das für umso wichtiger halte, das einfach wirklich mal zu integrieren in dem, was wir als deutsche Popmusik wahrnehmen, als eigenständigen Bestandteil. Und wenn ich mich mit Engländern oder Franzosen oder so unterhalte, die bringen dem Schlager eine wesentlich größere Wertschätzung entgegen, sofern sie überhaupt Ahnung haben, dass es Schlager gibt, deutschen Schlager gibt. Aber die haben natürlich auch nicht den ganzen historischen Ballast, den wir Deutsche selber haben irgendwie. Insofern haben die nicht diese Abgrenzungsmechanismen, die viele von uns hierzulande automatisch haben.
Ich fand diese Beschäftigung mit dem Schlager. Also, ich habe mal eine Diplomarbeit darüber geschrieben und bin dem Silbereisen hinterhergefahren. Der hatte so einen Tross aus Volksmusikern und Schlagersängern und ich habe festgestellt, am Anfang fand ich es noch kurios und irgendwann war es mir egal und irgendwann habe ich die Lieder tatsächlich mitgesummt, wenn Karel Gott dann sang, mit dir bin ich stark oder bei dir bin ich stark. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wann er stark war. Und ich hatte das im Hinterkopf, als ich bei dir gelesen habe, um eventuellen Zweifeln an meiner musikjournalistischen Zurechnungsfähigkeit zuvorzukommen, ich lege mir nach einem langen Arbeitstag unter keinen Umständen eine Schlagerplatte auf. Und nach dem, was ich von dir jetzt gehört habe und auch was ich in deinem Buch gelesen habe, war mir am Ende gar nicht mehr so richtig klar, mag der Mann den Schlager eigentlich?
Wie gesagt, der Schlager ist keine Person. Der Schlager ist ein sehr weites Feld. Und ich mag bestimmte Schlager sehr und andere Schlager mag ich überhaupt nicht. Dasselbe trifft auf Jazz zu, dasselbe trifft auf klassische Klassik zu, dasselbe trifft auf moderne Klassik zu, auf Hip-Hop, auf elektronische Musik, auf alle Gebiete der Musik überhaupt. Musik ist für mich Musik. Bestimmte Sachen mag ich, bestimmte Sachen mag ich nicht. Das trifft auch auf einzelne Interpreten zu. Wenn ich jetzt über mehrere Lieder von Udo Jürgens schon gesprochen habe, die ich wirklich toll finde, dann heißt das nicht, dass ich alle Lieder von Udo Jürgens toll finde. Das trifft aber genauso gut auf einen Nick Cave zu oder auf die Rolling Stones zu. Das trifft auch auf John Coltrane zu. Manche Platten von John Coltrane, obwohl ich ihn verehre, finde ich furchtbar. Gerade jetzt viele von diesen posthum nachgeschobenen Alben, von denen ich mir denke, ja, meine Güte, es gibt einen Grund, warum die nicht zu Lebzeiten erschienen sind. Und das ist natürlich beim Schlager ganz genau dasselbe. Den Schlager mag ich genauso wenig, wie ich den Jazz mag oder die Klassik, sondern es gibt sehr, sehr vieles im Schlager, was ich mag.
Ich kam nur drauf, weil du es so allgemein und so haarscharf formuliert hattest an einer Stelle, aber ich glaube, ich habe den wesentlichen Punkt schon
Ich
mitbekommen,
kann
oder?
Dazu noch mal was sagen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich im Auto eine Playlist gehört habe mit meinen Kindern zusammen und die fanden die auch richtig gut. Das ist aber was anderes, als ein Album bewusst aufzulegen. So, da habe ich das ja auch wirklich so als Gesprächsstoff, als Gesprächsgrundlage für diese Autofahrt irgendwie aufgelegt und dachte mir, naja, okay, die sind jetzt völlig unbefangen. Mal gucken, wie die damit umgehen irgendwie so. Ne? Das sind Lieder, mit denen die nicht aufgewachsen sind. Und das war eine sehr positive Überraschung gewesen. Nun ist es aber so, ich rede ja speziell auch von meinem musikjournalistischen Schaffen oder von meiner musikjournalistischen Zurechnungsfähigkeit, die du gerade zitiert hast. Als Musikjournalist werde ich natürlich bestückt mit unglaublich viel Musik an jedem Tag, wofür ich sehr dankbar bin. Das ist unglaublich schön. Jeder Tag ist Weihnachten. So, ich mache meinen Computer an und sehe, oh, so und so viele Alben sind wieder angekommen. Ich mache den Briefkasten auf und die Päckchen fallen mir entgegen. Das ist schön. Da habe ich wahnsinnig viel zu tun. Die wenigsten Platten davon sind Schlagerplatten oder eigentlich gar keine. Und insofern habe ich 24 Stunden am Tag die Möglichkeit, mir, was weiß ich, 30 Platten anzuhören oder so. Und das sind keine Schlagerplatten. Wenn ich dann tatsächlich mal die Musik höre, die ich hören will, dann wären das in der Regel auch andere Künstler als Schlager. Denn die Sache ist die, beim Schlager sind es in der Regel einzelne Lieder, die mir gefallen. Von Pink Floyd gefällt mir ein ganzes Album, von Sonic Youth gefällt mir ein ganzes Album, von John Coltrane gefällt mir ein ganzes Album, von Eric Dolphy gefällt mir ein ganzes Album, von Gustav Mahler höre ich mir eine ganze Sinfonie an. Von Udo Jürgens höre ich mir bei Gelegenheit den einen oder anderen Schlager an, von Gunter Gabriel, Juliane Werding, Gitte Henning auch. Und insofern, wenn ich mir eine Platte anmache, dann ist das keine Schlagerplatte. Und das wird wahrscheinlich nach wie vor so bleiben.
Könnte man, also ich habe da noch nie so richtig drüber nachgedacht, aber ich glaube, es ist doch auch irgendwie naheliegend, dass die meisten Schlagerkünstler jetzt hier im West- und Ostdeutschland des 20. Jahrhunderts gar nicht so unbedingt Albenkünstler waren, sondern eher Single-fokussiert. Also mir fallen auch Ausnahmen an. Christian Anders hat das, glaube ich, mal probiert, in den 70ern auch Konzeptalben-Musical zu machen. Aber so richtig berühmte, gut durchdachte Schlageralben, da fällt mir gar nicht so recht was ein.
Es gibt ein Album von Juliane Werding, das sie noch als Teenager gemacht hat. Das heißt In tiefer Trauer. Das ist das einzige richtige, durchgängige Protestschlageralbum. Da geht es um Hunger in Bangladesch, da geht es um den Vietnamkrieg, da geht es um Drogentote, das berühmte Am Tag, als Conny Kramer starb und viele andere Themen wie das. Und das ist wirklich ein Konzeptalbum mit einer sehr defätistischen Beschreibung von Deutschland Anfang der 70er Jahre. Ein Album, das man gut durchhören kann. Aber ansonsten hast du natürlich völlig recht. Schlager war Musik für den Tagesgebrauch. Und selbst wenn Alben erschienen sind, ist das in der öffentlichen Wahrnehmung immer als Single wahrgenommen worden. Weil mit den Singles sind sie in der ZDF-Hitparade aufgetreten oder in der DDR im Schlagerstudio. Nicht mit den Alben.
Was vielleicht nicht gut durchhörbar ist, aber dafür gut durchlesbar, mir hat zumindest sehr gefallen, ist das Buch Zeig mir den Platz an der Sonne, eine deutsche Chronik in Schlagern. Autor ist Wolf Kampmann. Vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne.
Eine letzte Frage doch noch. Jetzt zum Ende hin will ich noch einen Song spielen. Hast du etwas, das du gerne hören würdest?
Ach, spiel doch von Gunter Gabriel. Nein, es gibt ein Lied und zwar von Truckstop, die Frau mit dem Gurt.
Ich habe neulich tatsächlich noch drüber nachgedacht. War das Teil so einer Kampagne, sich doch bitte anzuschnallen?
Ja, aber das Lied hat natürlich trotzdem sehr viele Diskussionen damals ausgelöst. Ich finde das so großartig. Das ist so ein toller Text. Der ist so perfekt geschrieben. Ja, also wo man einfach merkt, hey Leute von heute, hört euch einfach mal diese Texte an. Die sind einfach gut gemacht. Ja, da sind Leute am Werk, die Texte schreiben können. Da ist nicht der Text einfach nur irgendwie so eine Funktion. Ach ja, wir müssen jetzt noch einen Text schreiben. Wir haben jetzt irgendwie ein paar geile Gitarrenriffs und da, ja, wir hauen jetzt da irgendeinen Text rein. Scheiß drauf, ob sich das reimt oder nicht. Da wird dann eben Haus auf Taube gereimt und so. Nee, diese Texte sind gut gemacht. Und das fasziniert mich immer wieder so unglaublich an diesen wirklich handwerklich präzise geschriebenen Texten aus der damaligen Zeit.
Ein Punkt dabei, den ich immer ganz spannend finde, geht so ein bisschen in diese Richtung. Schlager verstehen heißt Geschichte der letzten 120 Jahre verstehen. Wenn du einen Song auch nochmal als Teil dieser Zeit begreifst, heutzutage ist es ja Jüngeren schwer begreiflich zu machen, dass es mal eine Zeit gab, in der man sich nicht angeschnallt hat im Auto und dass das irgendwie diskutiert werden musste. Und wie viel Nacktheit darf dann drin sein in so einem Stück? Vor dem Hintergrund war ich auch immer sehr großer Fan von In der Bar zum Krokodil aus den, ich glaube, 20er Jahren. Dort tanzt man nur dreiviertel nackt zum Walzer im Dreivierteltakt oder so ähnlich. Und was heute vielleicht noch als so ein kleiner Altherrenwitz durchgeht oder so zum Kichern, wenn du das in der Zeit nimmst, hast du was enorm Freches.
Natürlich. Ganz, ganz viel. Nimm die Comedian Harmonists. Veronika, der Lenz ist da. Die ganze Welt ist wie verhext. Veronika, der Spargel wächst. Ja, das, also direkter geht's eigentlich gar nicht. Also so offen ist im deutschen Schlager nie zuvor und nie wieder über ein steifes Glied gesungen worden. Ja, und trotzdem ist es schön. Trotzdem kann man es spielen, weil es einfach subtil gemacht ist. Und solche Texte hast du ja ganz viel. Bei solchen Liedern wie zum Beispiel Die Frau mit dem Gurt, das könnte man ja heute nicht mehr bringen. Das würde ja sofort als sexistisch durchgehen oder so. Wie auch viele Lieder von Roland Kaiser. Wie oft ist Roland Kaiser angegriffen worden für seine Liedtexte, ja, dass das sexistisch wäre. Ich finde immer und habe das nie verstanden. Und dieser Eindruck hat sich bei mir jetzt auch bei der Beschäftigung mit dem Buch nochmal verstärkt. der macht ja genau das Gegenteil. Der hält ja so dieser spießigen bürgerlichen Welt den Spiegel vor. Ja, diese ganzen versteckten Begierden der Männerwelt irgendwie, die da irgendwie ihren schönen Nachbarinnen hinterher geifern, so, ja. Das hat er, und der Roland Kaiser hat ja die meisten seiner Texte selbst geschrieben. Das hat er so wunderbar auf den Punkt gebracht. Also diese Texte haben für mich was sehr, sehr Ironisches und sehr Satirisches irgendwie. Und ich verstehe da immer diese ganzen Vorwürfe nicht, ja. Ich finde einfach, ey Leute, hört doch einfach mal genauer hin.
Das ist ein Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank, Wolf Kampmann. Mein Name ist Henning Cordes und das war Nachtclub über Pop für heute. Jetzt die Frau mit dem Gurt, Truckstop. Tschüss, macht es gut.
Wer kennt die Frau, die nichts anhat als den Gurt auf dem Schild an der Straße von zu Hause in die Stadt, wo ich so oft langfahre? Ihre Kurven faszinieren mich, doch die Gurte irritieren mich. Warum zeigt sie mir nicht, worauf ich so abfahre? Ich geb zu, es klingt idiotisch, doch ihr Lächeln wirkt hypnotisch. Runterschalten, rechts anhalten, bis ich zitternd wieder losfahre. Von der Frau, die nichts anhat als den Gurt auf dem Schild an der Straße von zu Hause in die Stadt, wo ich so oft langfahre. Wer kennt die Frau, die nichts anhat als den Gurt auf dem Schild an der Straße von zu Hause in die Stadt, wo ich so oft langfahr? Manchmal sehe ich in Träumen Orte, Wracks an allen Bäumen, weil das Mädchen plötzlich abgeschnallt zu sehen war. Sie verwirrt durch ihre Maße, lockt die Fahrer von der Straße. 98, 56, 84 ist das Traummaß. Von der Frau, die nichts anhat als den Gurt auf dem Schild an der Straße von zu Hause in die Stadt, wo ich so oft lang fahr. Oh Mann, die Frau, die nichts anhat als den Gurt auf dem Schild an der Straße von zu Hause in die Stadt, wo ich so oft lang fahr. Sie muss wissen, was ich fühle, warum spielt sie nur die Kühle und legt niemals diesen gottverdammten Gurt ab. Fast ein Jahr hat es gedauert, bis es klickte und ich schnallte, dass die Gurte nicht verdeckten, sondern schützten, worauf es ankam. Bei der Frau, die nichts anhat als den Gurt auf dem Schild an der Straße von zu Hause in die Stadt, wo ich so oft lang fahre. Wer kennt die Frau, die nichts anhat als den Gurt auf dem Schild an der Straße von zu Hause in die Stadt, wo ich so oft lang fahr? Ich als Kilometerfresser sag dir, oben mit ist besser. Mädchen, geh auf Nummer sicher, schnall den Gurt an. Lieber mal mit Reizen geizen, als dein Blatt zu überreizen. Später kannst du mir beweisen, dass du oben ohne auskommst. Wie die Frau, die nichts anhat als den Gurt auf dem Schild an der Straße von zu Hause in die Stadt, wo ich so oft lang fahr. A little, little, dum. Little, little, dum. Dein, dein, dein.
Time. wenn ich was sag, wie dumm du aus der Wäsche schaust.